Ich lese den Predigttext. Er steht heute in Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Welt.
Ja, guten Morgen. Heute ist der dritte Teil unserer Predigtreihe in Spannung, weil das Leben immer in einer gewissen Spannung funktioniert. Und wenn keine Spannung mehr drin ist, dann ist der Tod im Topf. Und heute geht es um eine spannende Spannung, nämlich die zwischen Triumph und Scheitern. Denn beides gehört irgendwie zum Leben dazu. Die Momente, wo ich ganz oben bin, auf dem Siegertreppchen stehe und ich sage, es läuft gerade prima. Ich habe richtig was geschafft, da haben wir was in Bewegung gesetzt, es hat gut funktioniert, wir haben gewonnen. Und auf der anderen Seite aber auch Momente, wo ich ganz unten bin und sage, es ist einfach kaputt gegangen. Wir als Gemeinde haben auch gerade so eine Zeit, wo wir vor diesem zerbrochenen Lagarde-Projekt stehen und das auch manche Fragen mit sich bringt. Da ist was kaputt gegangen, es ist gescheitert. Auch damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Insofern passt das, diese Predigtreihe ganz gut. Das ist Thomas Edison, er ist Erfinder. Als Erfinder macht man immer so einen Prototypen, baut irgendwas und viele funktionieren dann nicht. Thomas Edison formuliert es so, er ist ja der Erfinder der Glühbirne, da ist er bekannt geworden. Ich bin nicht gescheitert, ich habe erfolgreich 10.000 Möglichkeiten gefunden, die nicht funktionieren. So kann man es doch auch sehen. So kann man auch mit Scheitern umgehen. Ich meine, als Erfinder ist es normal, dass die meisten Versuche, die man tätigt, einfach nicht funktionieren. Also irgendwie muss Erfolg und Scheitern miteinander in einem Verhältnis stehen. Wenn ich immer nur scheitere, wenn es immer nur schief geht, dann bin ich irgendwann eine gescheiterte Existenz. Ist auch nicht gut. Wenn ich aber immer nur erfolgreich bin und auf so einer Erfolgswelle schwimme, dann macht mich das letztendlich auch krank. Erfolg kann krank machen. Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger, von dem lese ich gerade ein Buch, und das ist so ein autobiografisches Ding, wo er so erzählt, wie er so den Durchbruch geschafft hat, der erste Roman, der endlich mal ordentlich funzt. Und dann sagt er Folgendes über den Erfolg. Der Erfolg ist ein anspruchsvoller Herr. Er lässt sich gerne bedienen. Und dann erzählt er, wie er durch jeden Feuerreifen gesprungen ist, der Erfolg vor die Nase gehalten hat. Weil du musst, wenn du erfolgreich bist, musst du alles reinhängen, damit du auch erfolgreich bleibst und weiterhin erfolgreich wirst. Ich möchte mich heute gar nicht so sehr auf den Erfolg konzentrieren, weil der ist gar nicht so spannend, habe ich gemerkt. Aber Scheitern ist interessant. Und ich möchte mit euch mal angucken, was ist Scheitern? Und welche Aspekte gibt es, die vielleicht noch wichtig sind, bei dem Scheitern mit zu bedenken? Gibt es vielleicht auch sogar positive Aspekte im Scheitern? Und dann mal, um am Ende dann mal zu gucken, auch von unserem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, welche Gedanken gibt uns die Bibel mit für Momente, wo wir scheitern? Erstens, was ist denn Scheitern eigentlich? Was bedeutet Scheitern? Erstmal bedeutet Scheitern, ich habe ein angestrebtes Ziel und ich erreiche es nicht. So, das ist mal eine ganz simple Bedeutung von Scheitern. Aber wenn wir über Scheitern reden, meinen wir meistens noch mehr. Weil das ist eigentlich auch Misserfolg, wenn ich ein Ziel nicht erreiche. Aber Scheitern ist immer irgendwie krasser. Scheitern sagen wir, wenn eine Ehe in die Brüche geht. dann ist es irgendwie, da geht was richtig in die Brüche, es scheitert. Oder wenn die Firma Konkurs geht, die ich aufgebaut habe oder wo ich Teil davon bin. Wenn ich meinen Job verliere, wenn meine Karrierepläne, die ich habe, an irgendeinem Punkt einfach zusammenbrechen und so weiter. Scheitererfahrungen sind immer Extremerfahrungen. Scheitern, dieses Wort, das kommt von dem Wörtchen Scheit, also Holzscheit. Und in der Schifffahrt war Scheitern folgendes, wenn ein Schiff zu nah ans Ufer kommt, gegen irgendeinen Riff läuft und dann zerbricht es. Und gut, das ist jetzt ein metallisches Schiff, aber ein Holzschiff würde zerbrechen in die einzelnen Holzscheite. Dann habe ich ganz viel halt Scheite vor mir, das ist eine Scheitererfahrung. Wenn alles kaputt geht, das ganze Schiff ist nicht mehr zu retten, es ist aus und vorbei. Insofern ist Scheitern und auch so wie wir es gebrauchen in unserer Sprache etwas sehr Tragisches. Das Schlimme am Scheitern in unserer Gesellschaft, jede Gesellschaft geht ein bisschen anders um mit Scheitern. In Amerika ist man viel offener, was Scheitern angeht. In unserer Gesellschaft ist man sehr kritisch, wenn jemand scheitert. Das Schlimmste beim Scheitern, oh, Moment. Ach, das ist ja schade. Ha. Da habe ich was vertauscht. Das Schlimmste am Scheitern ist die Scham. Scham ist eines der stärksten Gefühle, die wir überhaupt haben. Vielleicht das stärkste Gefühl. Und wer scheitert, der wird sich erstmal am liebsten den Kopf in den Sand stecken und sich verstecken vor der Welt. Weil es peinlich ist. Was denken die anderen von mir? Was denkt meine Familie? Was denken meine Freunde? Was denken die, die davon erfahren? Was auch schwierig ist, und das betrifft jetzt uns Christen, wir Christen haben oft noch eine doppelte Schwierigkeit mit dem Scheitern, nämlich wir haben zudem, dass es peinlich ist, auch noch die Frage zu lösen, wie? Du glaubst doch an Gott. Wie kann das dann passieren? Du hast doch dafür gebetet, oder? Wie kann Gott das dann scheitern lassen? Und es ist dann fast eine doppelte Scham. Und ich brauche dann auch noch christliche Erklärungen, irgendwelche Erklärungsmodelle, die dann sagen, warum das vielleicht in Gottes Plan ist, dass das jetzt gescheitert ist. Das ist für uns Christen schon auch noch eine Schwierigkeit, die damit dazukommt. So, jetzt kommen wir zu der Folie. Ich halte es mit Martin Buber, der sagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Ich liebe diesen Satz, Namen. Gott hat nur den Namen Gottes, weil Gott hat viele Namen. Gott hat viele Eigenschaften und vieles, was wesentlich zu ihm gehört. Aber erfolgreich sein könnte ich dazu. Auch wenn Gott alles möglich ist, wenn er erfolgreich sein könnte. Aber die Bibel ist nicht einfach nur ein Erfolgsroman im Sinne von, was da vorkommt. Es geht nur um ein Triumph nach dem anderen wird eingefahren. Sondern es ist das Wirken Gottes in einer zerbrochenen Welt. Zwischen Triumph und Scheitern. Und wenn wir in die Bibel schauen, ich zitiere mal eine Theologin, Birgit Stollhoff, die Bibel bringt Scheitern in allen Facetten zur Sprache. Als Erfahrung Einzelner, als der eines Volkes und in Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Wenn ihr allein das Alte Testament anschaut und es ist die Geschichte des Volkes Israels, es ist eher vielleicht eine Geschichte des Scheiterns als eine des Erfolgs. Auch die Geschichte der Kirche, sagt sie weiter, ist voller Geschichten vermeintlich Gescheiterter, die zu Heiligen wurden. Damit hat die Kirche ein großes Sprach- und Erfahrungspotenzial zum Umgang mit Scheitern. Schöner Satz. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und für Gott ist klar, Dinge funktionieren und manchmal funktionieren sie nicht. Beides gehört zum Leben dazu. Das ist eine Spannung, in der wir stehen. Wir müssen uns etwas dafür vorhüten, und das möchte ich hier auch mal sagen, vor einer Theologie des Erfolgs. Es gibt manche, ich nenne sie jetzt nicht, aber große Freikirchen, die genau damit spielen, mit der Theologie des Erfolgs. Die sagen, wenn es erfolgreich ist, es geht um Zahlen, es geht um Menschen, die dazukommen, es geht um Geld, es geht um Mitglieder, um Projekte, wir starten dies, wir machen jenes und es geht hier um Erfolg. Und dann wird eine Gemeinde geführt wie ein Unternehmen und Menschen gehen dabei kaputt. Gemeinde ist kein Unternehmen, was auf Erfolg getrimmt wird. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und nicht, weil ein Projekt oder irgendwas erfolgreich ist, heißt es noch nicht, dass es geistlich ist oder dass es gesegnet ist. Da müssen wir uns vorhüten, weil Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Erfolg hat eine sehr positive Seite, die muss hier jetzt mal erwähnt werden. Scheitern kann nur der, der sich investiert hat. Scheitern kann nur der, der sein Herz in irgendwas reingehängt hat, wo er gesagt hat, dafür stehe ich, das finde ich cool. Dafür möchte ich brennen. Ja, das versuche ich mal. Dafür hänge ich mich rein. Also der Scheiternde verdient nicht zuerst mal, dass er sich schämen muss oder man ihn beschämt, sondern erstmal auch sagt, toll, gut gemacht, Respekt für deine Leistung. Scheitern gehört zum Leben dazu. Wie kommen wir auf die Idee, dass Scheitern immer was Schlechtes ist und dass es darf nicht sein? Damals, wir gehen wieder auf dieses Schifffahrtbeispiel, auf das Riff, wo ein Schiff aufläuft und es dann scheitert. Damals zu Zeiten Christopher Columbus und vor ihm und nach ihm war klar, wer sich aufs offene Meer wagt, der riskiert sein Leben. Das war völlig klar. Wer aufs Meer rausfährt, der muss damit rechnen, dass dieses Schiff nicht heil zurückkommt. In Christopher Columbus wusste natürlich, dass er mit seinem Leben spielt. Wer oft in die Gefahr auf sich nimmt, aufs offene Meer, das ist wie, du gibst dich den Göttern preis. Können alles mit dir machen. Weil da gibt's keinen Schutz mehr, da gibt's keinen Halt mehr. Du hast nur dein kleines Schiffchen unter dir, sonst nichts. Wer damals vor 100 Jahren angefangen hat, irgendwie die ersten Flugversuche unternommen hat, der wusste, es kann auch sein, dass ich wieder runterkomme und eine ordentliche Bruchlandung hinlege. Das heißt, wer etwas wagt, der kann scheitern. Ja, der muss sogar damit rechnen, zu scheitern. Und wer mit Microsoft arbeitet, muss auch mit Abstürzen rechnen. Wer ehrlich über das Scheitern redet, der ist für mich ein Vorbild. Wer sagt, ich habe Schiffbruch erlitten? Es hat nicht funktioniert. Ich hatte Pläne, ich hatte was vor. Mein Herz hat dafür geschlagen, ich habe dafür gebrannt, aber ich bin auf die Schnauze gefallen. Punkt. Das sind für mich Kinder der Wahrheit. Ein Kind der Wahrheit. Ich habe neulich mit einem Studienkollegen telefoniert, wir hatten so eine Videokonferenz. Und ich habe ihn schon viele Jahre nicht mehr getroffen. Ich wusste nur, dass er in der Zwischenzeit irgendwo Bürgermeister geworden ist. Mir hat es sowas gebracht, gell? Und es war spannend, weil ich habe ihn dann darauf angesprochen und dann hat er seine Geschichte erzählt und hat gesagt, ja, das ist ein kleiner Ort, wo er der Bürgermeister war, aber er war im sozialen Bereich gearbeitet und er wollte gern was verbessern in diesem Ort. Er hatte irgendwie Ziele, er wollte gern christliche Werte damit reinbringen in die Politik. Und nach 2 Jahren hat er ungefähr gemerkt, er schafft es nicht. Das macht ihn psychisch krank. Er kriegt es nicht auf die Reihe. Und dann hat er angefangen, seinen Rückzug zu planen und hat es dann öffentlich gemacht. Und ihr wisst, wer in der Öffentlichkeit steht, der wird dann vor den Medien, die greifen das natürlich auf, wieso, weshalb, warum. Und dann der Bürgermeister, der sein Amt, das gab es ja noch nie, die meisten mindestens 15 Jahre im Amt und er nach 3 Jahren oder was, steigt er schon aus. Scheitern. Was mich faszinierend hat, war die Art und Weise, wie er es berichtet hat. Eigentlich sachlich nüchtern und danach mit einem Punkt. So ist es. Bin gescheitert. Und dann hat er erzählt, welche neuen Pläne er hat und wie es jetzt bei ihm im Leben weitergeht. Es gibt so bei Unternehmern, das ist so seit 2009, gibt es sogenannte Fail-Cons oder Fuck-Up-Nights. Die funktionieren so, dass ein Unternehmer erzählt von seinen ersten Gehversuchen und so und dann ist es gescheitert, da ist irgendwas kaputt gegangen, zerbrochen, das Produkt ist irgendwie geflasht. Und dann im zweiten erzählen diese Unternehmer, wie sie es dann doch noch geschafft haben, durchzustarten. Das ist eine Art und Weise, wie man heute über Erfolg reden kann. Und über Scheitern meine ich, und über Erfolg. Dass du das Scheitern erzählst, alle lachen und sagen, ja, das kann ja jedem passieren. Und dann erzählst du deine Erfolgsstory, wie du ordentlich durchgestartet bist. So darf man heute über Erfolg, über Scheitern reden. Mich beeindrucken Menschen, die scheitern können und sagen können, Punkt, so war das in meinem Leben. Und es ging trotzdem weiter. Kinder der Wahrheit. Die Bibel, wir haben schon gehört, die ist voll mit Scheitererfahrungen und ich möchte mit euch drei Perspektiven anschauen, die von der Bibel her für mich interessant sind, wenn es um Scheitern geht. Der erste Aspekt ist Scheitern. Da kommt die Frage auf, was ist schon sicher? Wir wiegen uns manchmal in falscher Sicherheit. Wir denken, wir haben festen Boden unter den Füßen, dabei stehen wir vielleicht auf einem wackeligen Schiff. Und das ist gar nicht so sicher. Und die Bibel macht es relativ klar, dass unser Leben begrenzt ist, dass unser Erfolg, unser Triumph manchmal auch einfach dem geschuldet ist, dass glückliche Umstände so aufeinandertreffen. Manchen Erfolg kann man auch nur so erklären. Es haben schon manche Musiker geschafft, erfolgreich zu werden, wo man sagt, die sind noch nicht mal musikalisch. Ja, wie geht es? Ja, einfach glückliche Umstände zur richtigen Zeit, den richtigen Beat und irgendwie dann läuft die Sache. In Psalm 103, und es gibt noch viele andere Stellen, steht, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. So sicher ist jetzt hier nicht der Mensch oder die äußeren Umstände, weil wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ja, der kann halt nun mal kommen. Das haben wir auch erlebt in unserem Legatprojekt. Da kamen auf einmal Winde, kalte Winde aus dem Osten, ein Krieg. Und hat einfach mal Dinge hinweggefegt, unsere ganze Kalkulation durcheinander gewürfelt. Was bleibt, ist hier alleine die Gnade des Herrn. Sie währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der evangelische Theologe Henning Luther, also nicht Martin, sondern Henning Luther, bezeichnet den Menschen als sehr wackelig oder er nennt es fallibel. Habe ich vorher noch nie gehört, das Wort. Und er meint damit, er lebt unvollendet in den Ruinen seiner Vergangenheit und den Baustellen seiner Zukunft. Also der Mensch ist gar nicht so ein Erfolgsmensch, sondern er ist ein Fragment, würde Henning Luther sagen, jemand, der sich halt so entwickelt. In der Spannung zwischen Triumph und Scheitern. Was haben wir denn schon in der Hand? Was können wir denn schon steuern? Und gerade in solchen Scheitererfahrungen merken wir das. Wir haben es ja doch nicht. Wir haben gedacht, wir hätten es in der Hand. Und selbst der Knecht Gottes in Jesaja 49, der sagt, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Der Knecht Gottes, der Gesegnete, der Berufene, der muss sagen, irgendwie, es fühlt sich an, als ob es nicht funktioniert. Als ob meine Kraft, die ich da reinhänge, irgendwie ins Leere läuft. Als ob es nicht funktioniert. Das ist die erste Sache, die uns im Scheitern klar wird, wo wiegen wir uns auch in falscher Sicherheit. Ein zweites, ran ans Innerste. Ein ganz enger Vertrauter Jesu war ja der Petrus. Petrus war ein Mensch, der hat gelebt zwischen Triumph und Scheitern. Er hat beides erlebt, tolle Momente und er ist immer wieder auf die Nase gefallen, immer wieder. Und trotzdem hat Jesus dem Simon einen neuen Namen gegeben, nämlich Petrus, Fels, Rocky, der auf den Verlass ist. Der, auf dem du Kirche bauen kannst. Das war seine Bestimmung. Aber nachdem der Petrus Jesus verraten hat, da im Hof des Hohepriesters, und hat es dreimal gemacht. Und danach ist er weggerannt und er hat nur noch geweint. Weil er ist komplett zusammengebrochen. Er ist absolut gescheitert an seinen eigenen Ansprüchen. Er hat sich gedacht, dass er es jetzt geschafft hat, dass er der treue Diener Jesu ist. Er hat sich auch gedacht, dass auf Jesus Verlass ist, dass Jesus regiert und dass er dieses Land verändert. Er hat sich so vieles vorgestellt, wir wissen es gar nicht, müssten wir ihn jetzt fragen. Und vieles ist einfach zusammengebrochen. Sein ganzes Konstrukt, seine ganzen Hoffnungen sind mit diesem eigenen Scheitern zusammengebrochen. Und dazu noch diese Scham und dieses, ich werde mir nicht verzeihen können, niemals wieder. Und dann holt ihn Jesus wieder zurück in seinem Scheitern. Und er redet überhaupt mal wieder mit ihm. Und er fragt ihn, dreimal liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Und natürlich mag das dem Petrus ein schlechtes Gefühl gegeben haben, weil er in seiner Liebe versagt hat. Und auf der anderen Seite hat Jesus ihm was anderes gezeigt, nämlich, wenn du mich liebst, dann reicht es aus. Du musst nicht besonders großartig sein oder wundervoll oder alles Mögliche auf die Beine stellen können und erfolgreich sein. Wenn du mich liebst, dann reicht das aus. Liebst du mich? Petrus kommt in diesem Scheitern ganz nah an sein Innerstes, an seine innersten Überzeugungen, an das, was ihn wirklich ausmacht. An die Frage, wer bin ich eigentlich? An seine Identität. Was macht eigentlich meine Identität aus? Wer bin ich eigentlich? Der Theologe Tim Keller, der unterscheidet ein bisschen bei Identität, der sagt, ich habe die ja irgendwoher, diese Identität. Und er sagt, es gibt traditionelle Identitäten, die werden mir gegeben von dem, meine Familie, wo komme ich her, wo bin ich eingebettet, aus welchem Land so. Ja, was ist so das Setting, wo ich geboren worden bin, das ist mir so reingelegt worden in meine Wiege. Dann gibt es moderne Identitäten, das ist so die Frage, was habe ich aus mir gemacht, wie bin ich geworden, welche Wege habe ich eingeschlagen, wie habe ich mein Leben inszeniert, wie habe ich meine Rollen, in denen ich drin bin, entworfen und wie habe ich sie ausgefüllt. Das ist eine Identität, die habe ich mir sozusagen selber mitgebastelt. Und dann sagt Tim Keller, es gibt auch noch eine Identität, die steht da drüber, die ist auch viel entscheidender, die geht viel tiefer. Weil bei der Frage nach Identität geht es nicht um das, was ich geworden bin oder was ich werden werde, sondern es geht um die Frage, was bin ich gestern, heute und morgen? Was ist identisch an meinem Ich? Also identisch von gestern, von heute und von morgen. Was bleibt mir immer? Und das sagt Tim Keller, es ist vor allem der Zuspruch Gottes in mein Leben rein, der mir immer bleibt, den mir auch keiner wegnehmen kann. Und dieser Zuspruch, den erlebt dieser Knecht Gottes in Jesaja 49, der da ausspricht, hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in aller Ferne, merkt auf. Also er ruft jetzt die fernsten Zeugen auf. Also er sagt jetzt, das dürfen alle hören. Alle müssen es hören. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Da ist eine Konstanz in meinem Leben drin, die kann mir keiner nehmen. Von Mutterleibe an bin ich berufen. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Dann heißt es weiter, achso, das habe ich glaube ich sogar hier. Ah nee, Dankeschön, Matthias. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Finde ich so einen schönen Ausdruck. Er hat meinen Mund zugespitzt, dass ich die richtigen Worte sprechen kann zur richtigen Zeit. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Also er ist um mich, er ist bei mir, er hält mich, er deckt mich zu, er beschützt mich. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und hat mich in seinem Köcher, da hinten drin, in seinem Pfeilenbecherchen da, verwahrt. Diese Identität entdeckt Petrus in all seinem Scheitern jetzt wieder neu. Liebst du mich? Das ist die Frage. Ja, also führt mich an mein Innerstes, Scheitern, und das ist manchmal wichtig. Wer immer erfolgreich ist, bleibt auch flach, kann nichts lernen, kommt nicht in die Tiefe. Beides gehört dazu. Es ist eine Spannung. Und drittens und letztens Aufbruch ins Neue, in Neues. Wenn ich für den Erfolg gelebt habe und für ein Ziel mich eingesetzt habe und dann bricht es zusammen, dann ist es wie so der Rahmen, in dem ich gelebt habe, mit all den Erfolgsparametern und Annahmen, die ich hatte, der bricht zusammen, der geht kaputt. Der geht einfach kaputt. Und dann stehe ich da und frage mich, auf was ist eigentlich noch Verlass, was hält, was trägt mich, welche Ziele habe ich jetzt eigentlich noch, wo will ich hin? Und jetzt muss ich im Scheitern überlegen, okay, ich brauche neue Ziele, ich brauche neue Annahmen. Vielleicht war manches von dem, was ich gedacht habe, völlig falsch. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kollegen und ich habe ihm so erzählt, wie es mir geht und was alles gerade in unserer Gemeinde so ist. Und dann habe ich ihm eine Sache erzählt, das war ein Erfolgsparameter, den ich im Herzen hatte. Und er sagt, wie kommst du drauf, dass das stimmt? Da habe ich gemerkt, ja, so bin ich geprägt. Das habe ich von ganz früher Kindheit, habe ich diesen Gedanken mitgetragen. Und ich habe gemerkt, ich muss den einfach streichen. Der stimmt nicht, das ist eine Lüge. Falsch. So, jetzt streiche ich das alles durch, mein Rahmen zerbricht, aber jetzt brauche ich einen neuen. Und das ist auch die Chance, die im Scheitern liegt. Denn nach dem Scheitern geht es weiter. Denn er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht. Ich will das noch, ich liebe diesen Ausdruck. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und ich habe so oft schon zu Gott gesagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Du kannst mich gebrauchen, du kannst mich nach Indien schicken oder nach China oder nach Bamberg oder nach, egal wohin, zu welchen Menschen du mich schicken willst. Mach du aus mir, was du willst. Das ist genau dieses Bild. Ich möchte gerne ein spitzer Pfeil in deinem Köcher sein. Wann Gott mich rauszieht und für was und für welche Pläne, das ist seine Sache. Das habe ich nicht in der Hand. Das kann ich auch nicht machen. Aber dass es so ist, entdeckt dieser Knecht, der sagt, Herr, ich dachte, alle meine Arbeit ist vergeblich und es bringt alles nichts. Aber er muss entdecken, nein, ich bin ein spitzer Pfeil in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ja, somit bleibt unser Leben ein Leben in Spannung. Amen.